NDR Info. Norddeutschland.
Mit Jan Oppel. Die Bundesregierung hat kürzlich die Weichen gestellt. Sie hat ein Sicherheitspaket auf den Weg gebracht, mit dem sie gegen Gewalt im öffentlichen Raum vorgehen will. Und dieses Sicherheitspaket macht es auch möglich, dass Hamburg jetzt als erstes Bundesland ein Waffenverbot in Bussen und Bahnen einführen will. Es soll in der kommenden Woche in Kraft treten. In anderen Städten, da gibt es solche Verbote schon. In Hannover zum Beispiel. Und zwar ein Verbot, das zu bestimmten Zeiten gilt. Mein Kollege Andreas Sperling hat den Oberbürgermeister von Hannover, Billit Onay von den Grünen, gefragt. Halten sich die Menschen in Hannover denn auch an dieses Verbot?
Das ist zwiespältig. Also wir merken, dass der Trend, der bundesweit schon bemerkbar ist, also mehr Gewaltdelikte, auch leider mehr Waffen, die mitgetragen werden, insbesondere auch Messer, in besonders belebten Bereichen wie in unserer Innenstadt, dass das schon ein Phänomen ist, das beobachtet wird. Die Messer kommen auch zum Einsatz. Und insofern sind die Einführung der Waffenverbotszone der richtige Schritt für uns gewesen. Nicht um das nur zurückzudrängen auch, aber zum einen auch um den Sicherheitsbehörden, unserem Ordnungsdienst, unserer Bundespolizei und der Landespolizei die Möglichkeit zu geben, dort auch Kontrollen durchzuführen. Und man muss heute festhalten, die Kontrollen zeigen, ja, es ist notwendig, solche Waffenverbotszonen zu haben. Die Ermittlungen haben gezeigt, dass die Waffen immer wieder mitgetragen werden und auch zum Einsatz kommen.
Das bedeutet also, wenn Sie von der zwiespältigen Bilanz sprechen, dass eben tatsächlich immer noch Menschen sich nicht an das Verbot halten und dass sie dann auch mit Waffen aufgegriffen werden.
Das ist so. Also das Waffenverbot allein führt nicht dazu, dass Menschen darauf verzichten, Waffen mit sich zu tragen. Vielleicht in Teilen schon, aber nicht alle. Und diejenigen allerdings, die Waffen weiterhin dabei haben, können nun durch die Polizei zu bestimmten Zeiten in bestimmten Bereichen diese Kontrollen durchführen und haben dort auch gerade seit September, also Ende September ist das neue Gebiet ausgewiesen worden, sind fast 60 solcher Waffen festgestellt worden. Einhandmesser, teilweise sogar Äxte, verschiedenste Messerarten, also wirklich Gegenstände, die auch höchst gefährlich sind, wenn sie zum Einsatz kommen sollten.
Wie schwierig ist es denn, ein solches Verbot dann umzusetzen, also es zu kontrollieren? Das bedeutet doch für die Polizei erhebliche Mehrarbeit.
Das ist ein Mehraufwand, das ist richtig, aber wir sind uns einig mit der Polizei und auch der Bundespolizei, dass das ein richtiger Schwerpunkt ist. Wir merken, und auch in Hannover ist das leider der Fall, seit 2020 bis 2023 haben sich Messerdelikte, Gewaltdelikte in dieser Form fast um 60% vervielfacht. Und das ist schon ein Problem, das wir dort erleben. Es sorgt für Unsicherheit, auch bei allen anderen Menschen in unserer Stadt. Dadurch entstehen natürlich auch Angsträume, wie man sie bezeichnet, in der Innenstadt, aber auch weit darüber hinaus. Und das soll nicht sein. Dagegen müssen wir vorgehen. Da hilft nicht nur die Waffenverbotszone. Das muss man sich auch klar machen. Die ist nur eine Möglichkeit, um dort klarzumachen, hier können Kontrollen durchgeführt werden, anlasslos. Hier können diese Waffen sofort festgestellt werden. Aber es braucht auch mehr Maßnahmen. Auch die gehen wir in Hannover ein. Beispielsweise das Thema Sauberkeit, Lichtverhältnisse, aber auch Präsenz von Menschen, die angesprochen werden können, wenn man sich unwohl fühlt oder unsicher fühlt.
Zielt denn dieses Verbot bei Ihnen jetzt in erster Linie auf Messer, von denen Sie auch jetzt gerade in den Antworten immer wieder gesprochen haben, oder geht es auch vermehrt um Schusswaffen?
Es geht vor allem um Messer oder ähnliche Stichwaffen und die sind tatsächlich auch in vermehrter Zahl festgestellt worden. Also die ganze Bandbreite von Einhandmessern über Taschenmesser, Küchenmesser, also ganz unterschiedliche Messerarten, die dort mitgetragen werden, zum Einsatz kommen. Häufig, so berichtet uns die Polizei auch, würde das begründet werden, auch von den Menschen, die das mit sich tragen, damit, dass die wiederum auch ein Angstgefühl haben. Also man merkt, das schaukelt sich dadurch auch immer weiter hoch. Menschen haben das Angstgefühl, wenn sie in einem bestimmten Räumen unterwegs sind und bewaffnen sich. Und das ist natürlich eine fatale Entwicklung.
Jetzt kommt die Nachricht aus Hamburg. Dort soll es ein komplettes Verbot von Waffen im öffentlichen Nahverkehr geben. Würden Sie sich das auch für Hannover, vielleicht sogar für ganz Niedersachsen wünschen?
Also ich glaube, man muss einfach klar machen, das Mittragen von Waffen, egal wo in Deutschland, ist nicht notwendig. Wir haben ein Gewaltmonopol der Polizei, ein Sicherheitsmonopol der Polizei. Menschen können sich darauf verlassen. Die Waffenverbotszone macht auch in Hannover nur Sinn, wenn man sie auch kontrollieren kann. Dafür ist sie da. Also das Waffenverbot allein wird nicht eingehalten, sondern es braucht auch Sicherungsmaßnahmen. Und man muss natürlich dann sehr treffsicher auch gucken, wo macht das Sinn? Wo sind Schwerpunkte? Wo sind auch Bereiche, wo man auch gut kontrollieren kann? Für den ÖPNV, auch für die Züge, kann das sicherlich sinnvoll sein. Aber auch da müsste man schwerpunktmäßig schauen, ist das tatsächlich angemessen, auch mit Ressourcen, also mit Personal darstellbar. Und da hätte ich in der Größenordnung Niedersachsens im Vergleich zu Hamburg schon meine Zweifel, dass das umgesetzt werden kann und auch kontrolliert werden kann. Ich glaube, es macht auch nicht in allen Bereichen Sinn, aber da, wo es treffsicher eben auch zu Erfolgen führt, da sollte man dieses Werkzeug schon nutzen.
Ich hatte es ja schon gesagt, bei Ihnen in Hannover gilt dieses Verbot in Teilen der Innenstadt und nur zu bestimmten Zeiten, vor allem Nachtzeiten. Denken Sie denn darüber nach, diese Regelung noch einmal auszuweiten?
Also wir sind jetzt mit dem Schritt erstmal zufrieden. Es hat gezeigt, dass die Kooperation der unterschiedlichen Sicherheitsbehörden gut funktioniert, dass die Waffenverbotszone genau die Bereiche auch abdeckt, die leider in der Vergangenheit immer wieder auch Thema waren, wo es eben auch zu Vorfällen gekommen ist. Also insofern werden wir das jetzt weiter beobachten. Aber diese Waffenverbotszone als ein Werkzeug innerhalb des gesamten Werkzeugkastens, den wollen wir uns erhalten. Das wird auch weiterhin greifen, aber nur damit zu arbeiten, wäre zu kurz gedacht. Es braucht auch präventive Mittel. Es braucht auch die Möglichkeit, schnell Menschen zu erreichen, frühzeitig Angsträume zu erkennen und diese zu beheben durch bauliche Maßnahmen, durch Sauberkeit. All das spielt auch damit rein. Und deshalb wird das sicherlich eine Rolle spielen weiter in die Waffenverbotszone, aber nicht die größte und auch nicht die alleinige.
Sagt Belit Unay von den Grünen, Oberbürgermeister von Hannover. Nach dem Sturz des Diktators Assad versuchen die Menschen in Syrien, sich nun in ihrem neuen Alltag zurechtzufinden. Aber das ist gar nicht so einfach, denn die Preise für alles Notwendige sind stark gestiegen. Vieles fehlt komplett. Und auch die Hilfsorganisationen stehen vor besonderen Herausforderungen. Bei uns in Norddeutschland sammelt unter anderem die Deutsch-Syrische Gesellschaft aus Hamburg Spenden für Syrien. Tobias Lickes hat die Organisation für uns besucht.
Hassan Eid wischt sich den Schweiß von der Stirn. Zusammen mit seinem Freund Mohammad Al-Haji lädt er einige Rollstühle von einem Anhänger und schiebt sie in eine Lagerhalle. Die Rollstühle sind eine Spende und werden nach Syrien gebracht. Das Ende des Diktators war auch für den Syrer Hassan Eid eine große Freude.
Die beste positive Änderung ist, dass man Syrien betreten kann ohne Angst und ohne diese Last. Ich könnte verhaftet werden. Ohne Grund. Und dann sehe ich nie wieder das Licht.
Seit über 10 Jahren sammeln Hassan Eid und sein Verein jetzt schon Spenden für Syrien. Erst seit dem Sturz Assads können sie Spenden ins ganze Land bringen. Große Teile des Landes waren vorher von Assads Truppen besetzt und für die Helfer nur schwer zu erreichen. Die Infrastruktur ist in einigen Orten in Syrien seit dem Sturz des Diktators noch schlechter geworden.
Es fehlt an allem da und deshalb sind wir jetzt schnell dabei, neue Strukturen auch mit unseren Partnern vor Ort abzusprechen, was wird benötigt, was wollen wir haben.
Künftig müssen sie ein noch größeres Gebiet mit Spenden versorgen. Noch fehlt es an Helfern und Logistik vor Ort. Für Regine Kaltenbach, Syrien-Referentin von der Caritas International, sind es vor allem diese Fragen, die die Hilfsorganisationen in Deutschland und weltweit jetzt beantworten müssen.
Wird es Flugverbindungen nach Deutschland, nach Europa geben? Werden wir direkt nach Syrien Geld überweisen können? Werden die Sanktionen fallen? Na, da ist natürlich, hängt die Frage, die noch unklar ist, inwiefern jetzt die HTS weiterhin als terroristische Organisation gelistet wird.
Derzeit gibt es in dem Land weder eine Regierung oder eine funktionierende Verwaltung. Viele Menschen fragen sich, ob ihre Spenden im Moment überhaupt ankommen in Syrien. Janine Liedmeier von der Hilfsorganisation World Vision versichert.
Das ist immer die ganz große Frage, was kommt denn die Spenderinnen und Spender natürlich auch die ganze Zeit an uns haben? Wie kommt die Hilfe an? Wir schaffen auch über lokale Märkte tatsächlich Hilfsgüter oder Lebensmittel zu beschaffen und an die Stellen zu bringen, wo sie notwendig sind.
Hassan Eid und seine Helfer in Hamburg hoffen, dass in den kommenden Wochen viel gespendet wird, um möglichst vielen Menschen in Syrien zu helfen.
Das sind tatsächlich Tausende von Gefangenen, die jetzt befreit, die nicht einmal ihre eigenen Angehörigen mehr kennen, weil die so lange in Haft und so viel Folter und Leid erlitten haben. Die müssen auch versorgt werden.
Nach dem Sturz von Syriens Machthaber Assad stehen Hilfsorganisationen nun vor großen Herausforderungen, Tobias Lickes berichtete. Manchmal eröffnen einem Ausstellungen in Museen ja einen ganz neuen Blick auf die Welt. Dazu gehören auch Alltagsgegenstände. Hätten Sie zum Beispiel gedacht, dass es eine ganze Ausstellung über Feuerzeuge gibt? Feuer und Flamme heißt sie und ist im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zu sehen. Und Kerry Rügemer stellt uns jetzt schon mal die schönsten Exemplare vor.
Ein bunter Fisch in einer Unterwasserwelt, von Algen umgeben, schwebt er über dem sandigen Meeresboden. Diese in dauerhaftes Plexiglas gehüllte Aquariumsszene ist ein sündhaft teures Tischfeuerzeug der Edelmarke Dunhill aus den 50er Jahren. Daneben steht eine Vitrine voll mit verzierten Herrenfeuerzeugen aus den 20er Jahren.
Gerade die 20er, 30er Jahre waren sicherlich so das Schmuckstück des Mannes. Wie heute vielleicht ein Porsche, hatte man damals eben ein schönes Dunhill-Feuerzeug mit Uhr, mit vielleicht auch Edelsteinen besetzt. Also es war, nach oben gab es ja keine 18 Karat Gold, gab es keine Grenzen nach oben.
Volker Putz sammelt seit über 40 Jahren Feuerzeuge. Seine gesamte Sammlung umfasst weit über 4000 Objekte. Der eine Saal, der hier voll ist mit den meist reich verzierten, aber manchmal auch ganz schlicht goldenen Dunhill-Feuerzeugen, erweckt geradezu nostalgische Gefühle an Zeiten, wo man sich überaus stilvoll mit derlei feudalen Gegenständen eine Zigarette oder Zigarre im Rauchsalon anzündete. Doch Feuer entzünden ist weit mehr. Und so sieht man im anderen Saal die überaus fantasievolle Funkenerzeugung durch zwei Jahrtausende.
Das älteste Objekt ist ein Feuerstahl, 200 vor Christi. Man sticht diesen Stahl auf einen Flintstein. Aus dem Stahl kommt der heiße Funke und der Funke fällt dann auf Zunder. Und der Zunder fängt an zu glimmen und das pustet man dann an und hat dann da mit dem Span oder mit einer Kerze das Feuer genommen.
Diese ersten Feuerzeuge sind mit Ornamenten oder Tieren verziert. Spätere Objekte besitzen am Feuerstahl angebrachte Zunderdosen und Taschen, damit die Zündelei schnell funktionierte. Echten Zunder kann man hier auch sehen. Er sieht aus wie ein Wildledertuch zum Fensterwischen.
Das ist aber ein Baumpilz, der so in ganz dünne Scheiben geschnitten wird. Und dann geklopft wird. Und es gab früher richtig Zunderverkäufer, die über die Dörfer gezogen sind und haben diese Lappen verkauft.
Es ist beeindruckend, wie viele unterschiedliche Techniken im Laufe der Zeit für die Entflammung erfunden oder genutzt wurden. Solarzünder, Reib- oder Stahlschlossfeuerzeuge, aber auch die voltaischen Zündmaschinen. Große, urnenartige Glasbehälter aus dem späten 18. Jahrhundert, bei denen Drähte einen Funken erzeugen. Eine gefährliche Angelegenheit.
Manches war, also gerade das mit dem Knallgas, die Objekte, würde ich sagen, die konnten auch natürlich explodieren und vielleicht auch im Haus in Schutt und Asche liegen.
Diese Ausstellung ist nicht nur ein wahrer Augenschmaus, sie ist auch richtig spannend. Was der Mensch sich alles so hat einfallen lassen, um ein wärmendes Feuer zu entfachen, hier kann man eine ausgedehnte Zeitreise zur Kulturgeschichte des Feuerzeugs machen.
Und die Ausstellung Feuer und Flamme ist noch bis Anfang Mai 2025 im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zu sehen. Und jetzt ist es 17:52 Uhr.